Moin moin, herzlich willkommen zu Bright New Future, dem Podcast.
Bam, es ist ausgeschlagen.
Es ist ausgeschlagen, sehr schön. Olli, wir sitzen wieder in deiner Küche. Heute mit dem Kopfkind Anja Gresszig. Ich habe es richtig ausgesprochen.
Richtig ausgesprochen.
Und du hast gesagt, Kopfkind soll man sagen, weil dann kennt dich in Hamburg jeder.
Das wird wahrscheinlich ein bisschen verfahren. Nicht jeder, aber viele, die Kopfkind hören, wissen, was damit gemeint ist.
Was ist ein Kopfkind?
Kopfkind ist die Verbindung von mir. Das eine ist das rationale Denken. Das ist der Kopf, der kann Strategie und Konzepte machen. Und das Kind in mir ist das, was mit Konfetti und Glitzer auf Festivals rumspringt, bunte Einhorn-Luftballons zu Hochzeiten mitbringt oder gut und gerne mal Strategien entwickelt, wo die Chefs sagen, was in Gottes Namen hat die geraucht. Am Ende finden sie es dann aber doch ganz lustig. Und das ist dann das Kopfkind.
Die Kombination. Ist das ein bisschen schizophren?
Ja, auf jeden Fall.
Aber genau, das gut. Ist es. Ne? Das ist der USB. Ich bin schizophren. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber einer von
den beiden. Hallo Schizo, hallo Fred, schön, dass du da bist. Genau. Ja, okay. Das brauchst du, glaube ich, als Kreativer auch mittlerweile.
Ja, das glaube ich auch. Okay, Kopfkind, das ist dein Nickname, wie sagt man das? Nee, es ist deine Firma auch.
Dann. Pseudonym.
Ne? Pseudonym, genau.
Es ist wahrscheinlich alles. Mein Elias, mein Twitter-Handle, mein Name. Ich würde es noch nicht als Firma bezeichnen, weil es nicht markenrechtlich eingetragen ist. Wer das jetzt hört, gebe bitte kopfkind.de
frei. Wird vielleicht auch schwierig, mit Christian Rauder schon.
Ja, okay, nee, mein Kopfkind ist zu könnte gehen, ja. Und,
es ist einfacher, als den Leuten zu sagen, such mal nach Anja Gresszig, weil dann scheitert ihr wahrscheinlich schon dran, meinen Namen zu schreiben.
Also, ja, ich habe
Kopfkind kann man nicht falsch schreiben.
Siri versteht das. Okay, wir reden heute über Social Media und so digitales Nomadentum. Du kommst, was ist das denn?
Ja.
Was ist das?
Wir hatten noch keinen digitalen Nomaden hier, ne?
Nee. Ja, zufälligerweise hat jetzt eine digitale Nomaden Zwischenhalt in Hamburg gemacht.
Ach, es war gerade mal Platz im Kalender.
Ja, genau.
Nein, Quatsch. Was ist das? Digitale Nomadentum habe ich auch erst vor einem Jahr entdeckt. Da wollte ich mich eigentlich zu Republika, weiß ja auch jeder, was das ist. Und dachte, oh, Klassentreffen aus der Blogger-Szene, muss man hin.
Ja.
Und habe dann witzigerweise genau auf der Webseite darunter ein Ticket gesehen für eine digitale Nomadenkonferenz. Da habe ich genau wie ihr gefragt, was ist das? Und als unten drunter stand, bereise die Welt und arbeite und verdiene Geld, da war das Ticket gekauft. Das bedeutet nichts anderes, als dass es weltweit extrem viele Leute gibt, die halt neues Arbeiten propagieren. Das heißt, du schnappst dir deinen Laptop und du kannst am Pool arbeiten, am Strand arbeiten, wenn du ein Online-Business hast. Und als Freelancer bist du ja perfekt dafür geeignet. Das heißt, wenn ich Social-Media-Strategien mache, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt gerade nach Brasilien fahre mit einem Kreuzfahrtschiff oder in Asien sitze. Hauptsache, der Kunde kriegt eine gute Arbeit geleistet und auch pünktlich und hochqualitativ. Und es gibt eine ganze Bewegung halt. Es gibt Konferenzen darüber. Jetzt war gerade vor 2 Wochen wieder eine in Berlin. Wir haben schon eine in Bangkok besucht. Es gibt Camps dazu. Coworking Spaces schießen überall auf der Welt aus dem Boden wie die Pilze. Also es ist halt einfach, nimm deinen Laptop und reiß los. Und was Besseres zum Arbeiten kann ich mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen. Deswegen bin ich auch Freelancer geworden und sitze nicht mehr irgendwo im Verlag von 9 bis 5 und dann wird der Stift beiseite gelegt und dann wird Feierabend gemacht.
Wie hast du diese Entscheidung für dich getroffen? Also bist du dann irgendwann zu deinem Chef gegangen und hast gesagt, du Digga, ist nicht mehr. Ich mache hier mal kurz einen in Asien und ich stehe dann in einer lustigen Zeitzone auf und du hast es trotzdem in Time?
Nicht ganz. Ich war vorher lange fest angestellt, erst in Verlagen, bei Magazinen und das war schon auch immer sehr entspannt, sehr locker. Also Prinz kennt man vielleicht noch ein bisschen. Das war mal alles ganz entspannt, da war schon immer das Arbeiten lockerer. Dann bin ich in einer Agentur gelandet, da war das Arbeiten extrem anders, nämlich sehr hart, sehr viel, Wochenende arbeiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist mir zu viel, ich will Freelancer werden und habe das schon 2 Jahre gemacht oder 2,5 knapp. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, Mensch, ich arbeite sowieso schon so unabhängig und frei, warum wechsle ich dann nicht einfach auch mal meine Postleitzahl oder meinen Standort? Das heißt, es hat sich Stück für Stück ergeben, dass ich einfach sagen konnte, ich war eh schon mein eigener Boss, also musste ich niemanden fragen, ich musste halt nur gucken, ob ich es mir leisten kann und ob meine Kunden natürlich auch mitsehen. So.
Ja, hast du denn deutsche Kunden? Also wenn du jetzt irgendwo in Asien oder auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff stelle ich mir auch mit der Internetverbindung einigermaßen schwierig vor.
Das war auch sehr schwierig. Das ist ein gutes Learning gewesen.
Rauchzeichen. Einsen und Nullen bestehen.
SMS geht manchmal.
So viel auf den Handys, wenn dann so das Bild nach und nach zu übertragen.
Ja, stimmt. Ja.
SOS. Nee, aber egal. Okay, wie hast du das gelöst mit den Datenübertragungs?
Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht gelöst, sondern ich habe meinen Kunden gesagt, ich bin nicht verfügbar und habe die 9 Tage an Bord dann genutzt, um für mich selber Strategien zu schreiben.
Ich muss in den Tunnel. Ich brauche immer
richtig. Ja, genau.
So ähnlich. Also ich gehe da ganz offen mit um. Es kommt sehr, sehr häufig vor, weil du auch fragtest, ich habe hauptsächlich deutsche Kunden, dass sie dann nochmal sagen, wir würden dich gerne mal kennenlernen, kannst du nicht morgen mal in Hamburg vorbeikommen? Und dann muss ich denen schreiben, sorry Leute, ich sitze gerade in Kambodscha, wird ein bisschen schwer. Es gibt ganz viele, die leider dann sagen, das kommt für uns nicht in Frage. Wir brauchen jemanden, der hier in Hamburg vor Ort ist, dieses traditionelle Arbeitsdenken. Von den 10 Anfragen, die ich kriege, ist aber einer, der beide sagt, oh cool, ja, dann lass doch einfach mal skypen, wer du so bist, was du so machst. Und dann spricht man mit denen eine Stunde und die merken, dass man für das Thema brennt. Und dann sagen, okay, ist uns eigentlich scheißegal, wo du sitzt. Ja. Wir schicken dir mal ein Briefing rüber und dann schick uns mal in 10 Tagen was zurück. Also das funktioniert. Es dauert immer länger, die Leute zu überzeugen, was das ist. Aber deswegen habe ich zum Beispiel auch gesagt, okay, mein Chef, ich suche mir jetzt einfach meine Kunden in der digitalen Nomadenbranche. Das heißt, ich wechsle gerade von Kunden, die einen festen Standort haben, zu immer mehr Leuten, die weltweit sind. Also ich habe jetzt einen, den berate ich, der sitzt in Los Angeles, der macht ein Ernährungsbuch und dem soll ich jetzt helfen, seine Content-Strategie zu machen, weil er halt nicht weiß, wie es geht. Und dem ist das egal, wo ich sitze.
Hast du das Gefühl, dass die eine oder andere Firma dabei ist, die sich da vielleicht auch ein bisschen mit schmücken, nach dem Motto, wir beschäftigen digitale Nomaden?
Ist schwer. Wäre ich vorsichtig mit. Also für Hamburg könnte ich es jetzt nicht definieren. Also die eine Agentur, für die ich gerade arbeite, darf man das laut sagen, Segmenta Communications, für die ist das okay. Aber auch, weil die mich vorher kennengelernt haben. Ich habe die 1,5 Jahre davon vor Ort überzeugen können, wie gut ich bin. Und dann haben die auch gesagt, ja gut, wir lassen dich ziehen. Wir wissen ja, was du kannst. Aber es gibt bestimmt einige Firmen, die ihren Mitarbeitern gewisse Freiheiten einräumen. Aber ich habe ehrlich gesagt im Social-Media-Bereich noch nicht viele gefunden.
Ich fand, also, fand das geil, dass Tim Chimnoy, der hat ja auch einen
Blog. Okay, wer ist das für mich? Gut.
Er ist auch ein digitaler Nomade.
Okay. So einer der großen Vorreiter,
genau. Genau. Und der hat neulich eine E-Mail rumgeschickt mit 2 Stellenanzeigen, wo explizit drin war, nach 1 Jahr kann man digital nomadisch diesen Job weiterführen. Das fand ich total geil. Also ganz traditionelles Unternehmen, die haben gesagt, wir brauchen die und die Stelle. Und die kann man auch, ja, du hast recht, auch überall machen. 1 Jahr wollen wir den bei uns haben, um den einzugrooven, was er zu tun hat. Und danach ist unser
scheißegal. Ich glaube, das war sogar die Social-Media-Stelle, wo ich Tim angeschrieben habe und habe mich totgelacht, weil ich es sehr cool fand, dass es mal wieder ein Praktikum war. Social Media wird immer nur von Praktikanten
anscheinend gemacht.
Ja. Oh. Aber ein bezahltes Praktikum mit 1.000 Euro im Monat. Und das fand ich mal echt gut. Da habe ich gesagt, Respekt.
Aber Mindestlohn, Sekunde, das müsste mehr sein.
Nein, aber weil du auch fragtest, wie das mit den Kunden ist. Es gibt natürlich auch eine Menge Plattformen. Also wenn du dich mit dem ganzen Reisen und Arbeiten beschäftigst, dann tauchen auf einmal im Internet Plattformen auf, von denen hast du noch nie gehört vorher. Also Upwork oder ähnliches. Es gibt auch die Digitalnomaden Jobbörse mittlerweile. Also es gibt ganz viel, wo du einfach sagen kannst, okay, ich suche mir Firmen, für die ist das egal, wo ich bin. Es ist noch nicht ganz so einfach. Klassische Medienbranche ist immer noch, wir wollen dich kennenlernen, so ein bisschen Hamburg-mäßig, Handschlag drauf, wir wollen wissen, wer du bist. Und dann geht's los. Aber deswegen ist es für mich zum Beispiel auch gut, immer ein paar Monate in Hamburg zu sein, alle kennenlernen. Nachher gehe ich wieder in eine neue Agentur. Die wollen mich auch kennenlernen. Das finde ich ganz spannend. Gucken wir mal, was draus wird. Und wenn ich denen in 2 Monaten sage, Leute, guten Flug gekriegt, ich bin jetzt mal 4 Wochen da und da. Wenn ich gute Arbeit leiste, ist das für die dann egal.
Und für die baust du denn letztendlich eine Social-Media-Strategie auf?
Genau, je nachdem.
Baust du Seite hoch und sorgst dafür, dass da ein bisschen Traffic draufkommt?
Genau, also gibt es von bis. Entweder gucke ich mir erstmal an, was die schon machen und sage denen, wie man es besser machen kann. Bei euch zum Beispiel habe ich jetzt erstmal nichts gefunden auf der Fanpage.
Echt jetzt?
Von der Struktur her soweit erstmal alles.
Könnte mal ein bisschen mehr
Content. Ah, die hast du ja neu gemacht, oder?
Nee, das war nicht die Fanpage. Das ist die Fanpage ist die bei Facebook. Facebook.
Ach, du meinst Facebook-Fanpage, genau.
Die und findest du gut?
Sie ist strategisch erstmal gut aufgesetzt. Contentmäßig könnte man wahrscheinlich drüber reden, aber
ja,
nein.
Okay.
Also
wir brauchen 1.000 Euro Praktikanten.
Nein, aber es ist halt wirklich von bis. Bei manchen ist es so, die wissen noch gar nicht, wie man überhaupt Twitter oder Snapchat benutzt und dann musst du erstmal hingehen und denen das erklären und einen kleinen Workshop machen mit denen und dann sagst du denen so, ja, das ist jetzt so und so und großes Neuland. Es gibt aber auch Agenturen, die kommen an und sagen, hier, wir haben zu viel zu tun, hier ist ein Kunde, der hat so und so viel Budget, Zeitraum ist von bis. Wir brauchen eine Strategie, wie der das und das Produkt produziert. Also positionieren kann. Und dann überlege ich mir, was macht Sinn, was ist die Zielgruppe, wo setzen wir den hin, was für Contents braucht der, was für Content Hub gibt es. Also das ist halt von bis.
Ein Content Hub ist quasi ein Hub, also eine Stelle, wo alles drauf hinleitet.
Genau, eine zentrale Plattform, ganz simpel würde man sagen, zum Beispiel eine Webseite. Ja, alle Leute denken, jetzt gibt es ja Social Media, dann brauche ich ja keine Webseite mehr. Stimmt überhaupt nicht. Wenn du eine schlechte Webseite hast, dann verkaufst du nichts. Das wäre jetzt so, als hättet ihr mich eingeladen und ich würde als erstes auf eure Fanpage gucken, dann wüsste ich zwar, okay, die machen Social Media, aber wenn ich schlau bin, dann gucke ich mir die Webseite an, gucke, wer steckt dahinter, was haben die für Inhalte, was gibt's für Podcasts. Und das vergessen halt die meisten Leute. Die denken, mit Social Media kannst du alles machen und es kostet ja auch nichts. Facebook ist ja umsonst, von wegen.
Ja.
Und ich erzähle denen dann einfach, was macht Sinn. Also ich habe gerade einen Freund gestern da gehabt, der reist halt um die Welt und macht darüber jetzt Vorträge. Dann haben wir auch überlegt, die Vortragsreihe ist irgendwann vorbei. Dafür braucht er keine eigene Webseite. Er soll lieber eine große aufbauen, auf der er seinen Blog macht, Podcasts einführt, einen Videoblog eventuell auch noch macht mit seinen ganzen Videos von den Reisen. Mhm. Und das wird sein Content-Hub und die Reise spielt quasi drauf ein. Also so überlege ich dann mit den Kunden zusammen, was macht Sinn für euch.
Kann man noch mehrere Hubs haben?
Ja, kannst okay. du haben.
Also theoretisch könnte ich auch auf meiner Frank Eilers-Seite auch die Podcasts von Bright New Future einfügen. Das würde ja. Sinn machen, weil dort könnten ja auch Leute es klicken.
Ja, weil du überlegen musst, was willst du strategisch? Hast du deine Seite ja. zum Beispiel, um zu sagen, wer ist Frank hier? Ne? Guck mal Leute, das bin ich, mach voll die lustigen ja. Sachen. Oder jetzt übertragen auf, was weiß ich, ein Digitalnomaden, der braucht natürlich eine Webseite, um zu sagen, wer bin ich, was biete ich für ein Produkt an. Kann aber auch ganz viele Artikel darüber schreiben, wie cool es ist zu reisen.
Das schließt genau. sich. Das kann er kombinieren.
Genau.
Also so als Digitalnomaden, bist du da eher so als One-Man-Army unterwegs? Dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen konkreten Auftrag, dafür habe ich jetzt zwei Wochen, zwei Monate, was auch immer, Zeit. Und das liefere ich dann iterativ oder stückweise ab oder im Ganzen oder wie auch immer. Arbeitest du da tatsächlich mit anderen Nomaden zusammen oder mit der Agentur oder wie auch immer?
Nein, ich bin so ein Kellerkind, ich sitze da mal ganz alleine. Nein, natürlich nicht, ich bin das Gegenteil. Ich habe mir immer momentan, oder am Anfang habe ich mir immer eine Gruppe gesucht. Das heißt, es gibt auch sogenannte Digital-Nomaden-Camps von Markus Meurer und Feli Hagan. Die haben das einfach mal veranstaltet, um zu sagen, hey, genau das ist das Problem, die Digital-Nomaden reisen immer alleine, tüdeln so vor sich hin. Und dann gibt es so gewisse Standorte, zum Beispiel Chiang Mai in Thailand. Das ist so der Ort, wo alle Digitalnomaden gerade sitzen, weil da ist es günstig, das ist Asien, das ist schön warm. Das
Essen
ist
so gut.
Das Essen ist gut, es gibt voll viel Veranstaltungen. Das heißt, die sitzen dann da, aber dann hängen die in so einer Bubble fest. Das heißt, dann gucken die auch nur noch, was im Digitalnomadenbereich passiert, erkennen aber nicht, dass gerade vor der Straße ein Elefant tot umgefallen ist, so jetzt übertrieben geredet. Und deswegen suche ich mir erstmal immer Orte, wo ich viele digitale Nomaden treffe. Also so Camps zum Beispiel, da fährst du dann 10 Tage in Lissabon, waren wir letztes Jahr. Das hieß halt Surf Office, das heißt, du kannst halt vormittags arbeiten mit den Leuten und natürlich kommst du ins Gespräch und dann kommen auf einmal Ideen für, geil, du kannst ja mal eine Webseite machen, dafür mache ich dann deine Social Media Strategie und so fängst du an zusammenzuarbeiten. Und nachmittags haben wir jetzt Surfen gelernt. So, ich konnte es nicht. Ich bin der dümmste Surfer der Welt. Ich glaube, ich habe eher...
Im Internet oder auf Wellen?
Beides. Danke.
Die Nerds sind
so. Google ist doch ausverkauft, oder? Das gab es bei Penny nicht mehr. Nein, es ist schon wichtig, sich zu vernetzen. Auch jetzt zum Beispiel, ganze letzte Woche war, glaube ich, jeden Tag irgendein anderer Digitalnomade bei mir zu Hause, weil wir dann gesagt haben, wir machen kurz abends Content-Strategie, dann gehen wir noch ein Trinken. Und ja, wenn wir uns im nächsten Monat wiedersehen dann in Köln, dann können wir bis dahin die Strategie fertig gemacht haben. Also ich brauche das auch einmal. Ich brauche ein Team um mich rum, ich brauche Leute, dann cool, funktioniere ich am besten. Das ist so ein Katalysator für mich. Und du kommst auf so geile Ideen und geile Projekte und einer empfiehlt dich wieder woanders und sagt, ey, die Anja ist voll geil, die sabbelt viel, aber die kann auch viel. Und zack, hast du auf einmal wieder zwei neue Kunden.
Klar. Und dann macht man auch so ein bisschen Couchsurfing, wenn man dann irgendwo anders ist. Oder wie funktioniert das? Also hat man so ein Netzwerk, dass man sich dann sukzessive aufbaut und sagt, ey, ich habe jetzt den, keine Ahnung, den Ronaldo in Brasilien, den besuche ich jetzt mal.
Ronaldo.
Das ist jetzt auch nicht ich. Ronaldo in Brasilien.
Ich fahre nach Spanien und schnappe ich Juan Mata.
Genau, Juan in Spanien, der hat ein cooles Gästezimmer, kann hier auch mal bleiben, kostet Apfel und
Apfel.
Ja, und man kann vielleicht sogar zusammenarbeiten.
Aber die haben ja eigentlich keine Wohnung.
Ja, gibt, aber irgendwo muss man ja pennen.
Ich wollte gerade sagen, also es gibt Leute, die haben natürlich Wohnungen. Also Digitalnomaden sind keine Hippies, die irgendwie mit Dreadlocks ungeduscht auf dem Fußboden rumgehen.
Ja, aber dieser philanthropische Gedanke, der schwingt ja manchmal so ein bisschen mit, zumindest so in der Vorstellung, wenn du so mit so einem Konzerntypen redest. Ja, das ist hier, ne, das sind alles Hippies.
Ja, das sagen sie alle. Und dann warte ich mal ab, bis dann irgendeiner, Vorreiter war, glaube ich, damals Kai Diekmann, der auf einmal gesagt hat, er geht jetzt in Silicon Valley. Huhu, toll. Hat sich einen riesen Bart wachsen lassen, hat sich irgendwie eine Trainingsjacke angezogen und war auf einmal hip. Ja. Du denkst, tata. Ja, wie funktioniert das? Es gibt natürlich ganz normal, wir sind Reisende. Also wie reist ein Reisender? Der guckt natürlich bei Airbnb, was ist verfügbar, weil wenn du eine eigene Wohnung hast, ist es super einfach, weil dann hast du gleich Internet, du hast ein Umfeld.
Küche,
ganz wichtig. Genau, weil dieses ständig jede Nacht auf dem neuen Sofa pennen ist für Digitalnomaden eigentlich ein Katastrophenfall, weil dann hast du keine Routine. Und wenn du erfolgreich arbeiten willst unterwegs, brauchst du eine gewisse Routine. Es gibt Leute, die übertreiben das, die stehen wirklich um 8 Uhr auf, sitzen bis 17 Uhr an ihrem Laptop und arbeiten, machen dann Feierabend. So, wo ich denke, dann brauche ich ja nicht ins Ausland zu fahren, wenn ich den ganzen Tag Bürozeiten habe. Aber wenn du immer nur woanders bist, also nach dem Prinzip, ich kann auch jetzt einen Freund anrufen, der in Madrid wohnt und sagen, kann ich mal 2 Wochen vorbeikommen? Und dann sagt er, ist kein Ding, kannst hier pennen. Ich könnte es aber auch so machen, dass ich sage, so nee, lass mal, ich will dich nicht bedrängen, ich suche mir eine schöne Airbnb-Wohnung. Eine, die günstig ist, oder such mir ein günstiges Hotel oder Hostel oder ein Coworking Space, die vielleicht auch manchmal Unterkünfte mit anbieten. Aber über ein Netzwerk ist natürlich das Beste. Es gibt viele Leute, die lernen sich kennen auf diesen Reisen. Das wird einmal bei euch kurz gesagt. Es gab eine Nomad Cruise, 200 Digitalnomaden auf einem Kreuzfahrtschiff, wups, ab nach Brasilien. klingt teuer, hat aber nur knapp 200 Euro gekostet. Und dann lernst du 200 Leute kennen. Und ja, wenn du nur anfängst, deinen Facebook-Feed danach zu öffnen, ist alles voll nur noch mit Inhalten von denen, weil man die natürlich alle befreundet und tauscht sich aus. Und auf einmal ist deine Welt ganz anders und viel offener. Also klar, du kannst irgendwo anrufen in Brasilien, fragen, kann ich da pennen? Oder der sagt, ich kenne jemanden, ich schicke dich da mal hin.
Ja, du hast ein eigenes Netzwerk, ja, in dieser Szene. Ne? So wie ich auf einmal viele Komiker kennengelernt habe. Ja, hast genau. Und so. Du hast gerade gesagt, dieses Camp da in Lissabon, was würde das kosten? So eine Woche oder wie lange war der da? 10 Tage?
Ja, genau, wir waren 10 Tage. Das kommt ein bisschen drauf an, wie gut das ist und wie ausgestattet es ist. Also wir haben knapp 700 Euro bezahlt. Da waren noch genau, 10 Tage war halt Surfen mit drin. Da sind auch mal Aktivitäten mit drin, sowas wie wir gehen abends zusammen essen. Okay. Workshops sind mit drin. Ich selber habe auch mal Workshops gegeben. Das heißt,
zum Geben und Nehmen so ein bisschen.
Genau, aber ich meine, ich bin jetzt hier, sind 20 Leute, die haben alle zwar denken, dass sie wüssten, wie Facebook funktioniert und dann kommt Onkel Anja und erzählt ihnen mal, wie es richtig funktioniert und dann sitzen sie alle mit langen Gesichtern und wollen dann erstmal 10 Tage ihre ganzen Social-Media-Präsenzen neu bauen und das ist halt das Coole. Du kannst halt, du hast quasi eine Konferenz plus Leute, die du magst, plus einen Reisecharakter. Ich finde es geil.
Also ist es so eine Art, dass, weil ich kenne es von vielen aus dem traditionellen, klassischen Bereich, die gehen auch auf Konferenzen, aber da werden ja nur Kunden gefischt. Ist das bei euch ein ganz anderes Mindset? Also seht ihr euch als Konkurrenten, seht ihr euch als, oh, ich gehe da hin, weil danach habe ich wieder 3 neue digitale Nomaden, die danach bei mir kaufen und ich will mein Geschäftsmodell ja umändern, oder ist es eher komplett anders?
Ich glaube, es ist Ersteres. Also es gibt vielleicht 5%, die ganz neu sind, die sehen, da ist irgendwie so ein Rudel an Menschen, mit denen kann man Geld machen. Okay. Weil Digitalnomaden kaufen auch Dinge und brauchen Dinge. Ja, aber der Mindset ist eher so mit, wie kann ich dir helfen, weil irgendwann brauche ich vielleicht auch mal wieder Hilfe oder du brauchst Hilfe. Und vor einem Jahr, wie gesagt, war ich das erste Mal bei der Konferenz, da kannte ich gar keinen, bin also allein nach Berlin gefahren und stand dann, dachte ich, guck mal. Dieses Mal bin ich kaum dazu gekommen, Workshops zu besuchen oder überhaupt die Vorträge zu hören, weil ständig irgendjemand ankam und meinte, Anja, da bist du ja und wir müssen mal reden, hier müssen wir mal da. Mhm. Also die vernetzen sich untereinander alle und das ist halt ein total toller Charakter, weil es ist mehr so dieses, ich supporte dich. Konkurrenz habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal erlebt.
Das ist toll, ja.
Ganz im Gegenteil, wenn da eine Social Media Managerin ist, die sagt, du, ich bin gerade überbucht, Anja, willst du das nicht machen? Geil. Dann wird das halt weitergereicht. Ja, okay. Oder wenn ich mal sage, ja, okay, der hat jetzt ein Projekt, aber das kann ich jetzt gerade nicht machen, weil XYZ, dann empfehle ich wen anders. Und das ist auch dieser Charakter. Man unterstützt sich gegenseitig, weil man auch weiß, wie schwer es ist. Also es klingt nach einem Traumjob, aber es ist halt auch schwer. Ich habe Szenen erlebt, da saß ich irgendwo in Asien jetzt gerade, hatte kein Internet, weil bei den Stromausfall war und konnte meinem Kunden nichts abliefern. Ich konnte nicht mal anrufen, weil das Telefonnetz nicht funktioniert hat. Und dann sitzt du da. Es kann auch mal bedeuten, dass du mal wie ein normaler Freelancer auch 2 Wochen keine Kunden hast. Ja, und dann sitzt du irgendwo am Strand und musst dir den Kopf zerbrechen, wie du deine nächste Miete überwiesen kriegst. So.
Also ist das von bis. Ich hatte ja auch öfter Vorträge, auch in der neuen Arbeitswelt. Ich war neulich mit Dück da, Thema Geschäftsführerkonferenz Neue Arbeit, da war ich mit Professor Dück zusammen auf der Bühne. Da hat einer reingeworfen, ja, Freiberufler, das sind ja alles prekäre Arbeitsverhältnisse. Und dann sind wir auch relativ schnell auf die digitalen Nomaden gekommen. Und das würde mich mal interessieren. Glaubst du, die digitalen Nomaden, die du so kennengelernt hast, die verdienen fast nichts, sondern kommen gerade so über die Runden? Oder ist das alles, unterschätzt man diese Gruppe? Das würde mich mal interessieren. Ich habe heute Morgen auch in der Zeit gibt es immer die Rubrik über Geld, redet man nicht, durchgestrichen, das nicht. Und ich finde es immer interessant, dann auch mal zu erfahren, kann man als digitaler Nomade gut leben? Oder ist es so, dass es oft prekäre Arbeitsverhältnisse
sind? Das hängt wahrscheinlich davon ab, was du machst. Wenn man jetzt mal euer Beispiel nimmt, wenn du ein Speaker bist oder ein Moderator, dann könntest du für eine Rewe-Familienfest für 50 Euro die Stunde gebucht werden. Oder es könnte sein, dass sie dich bei der Republika als Opening Speaker haben wollen für 2000 Euro.
Ja.
Es gibt von bis.
Ja.
Es gibt Leute, die fangen gerade an, die verkaufen ihre Wohnung und reisen auf minimalem Geld um die Welt und arbeiten nebenbei ein bisschen. Es gibt Leute, die haben mittlerweile Riesenunternehmen, die haben so viel Geld gemacht mittlerweile, weil sie zum Beispiel Online-Kurse angeboten haben. Ben Paul ist so ein Fall, der redet heute bei der Awesome People Conference. Das ist zum Beispiel eine Online-Konferenz, wo jeden Tag 3 Videos online gehen, 3 Interviews und das guckst du dir einfach online an. Das ist die Konferenz.
Mhm.
Und der hat halt eine Blogging-School gemacht. Ich weiß gar nicht genau gerade, wie sie hieß.
Blogging-University.
Genau. Mhm. Und hat damit halt so fett Kohle gemacht, oder für ihn verhältnismäßig viel, dass er gesagt hat, okay, das reicht jetzt erstmal. Jetzt konzentriere ich mich wieder auf was anderes und wohne jetzt in der Kommune irgendwo in Berlin. Also es gibt diese Leute, die machen viel Kohle, aber nicht, weil sie digitaler Nomade sind, sondern weil sie gut in ihrem Job sind.
Er legt ja auch sein Geld offen, ne? Also ich habe jetzt ihn Ich kenne ihn auch so vom Schreiben her. Ich habe ihn nie live leider kennengelernt.
Er ist der totale Poetry Slammer für mich, absolut.
Echt? Ja, er macht ja auch Gedichte und so macht er jetzt. Und ja, interessant, da ist eine Verbindung.
Naja, aber, es ist halt wie bei jedem anderen. Wenn du dein Handwerk beherrschst und du bist gut da drin, dann kannst du damit Geld machen. Ja, es gibt zig Workshops, wie du mit Bloggen Geld verdienen kannst. Es gibt aber auch andere, die dann sagen, nee, mit Bloggen Geld verdienen, das bringt nichts so, mach lieber ein Produkt, biete ein Produkt an. Ein Produkt bei mir könnte sein, du kannst mich für 500 Euro buchen und ich mache dir eine Strategie. Aber ich will nicht Geld verdienen, indem ich über Social Media schreibe als Blogger. Genau, du musst dir halt genau, wie bei jedem anderen Job, überlegen, was ist meine Business-Strategie, wie will ich Geld machen und du musst diszipliniert sein. Wenn du 6 Stunden am Tag nur irgendwo am Strand rumhängst und zählst Sandkörner, dann verdienst du halt keine Kohle. So, wenn du dich aber wirklich hinsetzt und machst was und machst deinen Businessplan und sparst auch hier und da ein bisschen, um mal zu investieren, dann kannst du damit genauso viel Geld verdienen, als wärst du ein normaler Freelancer, der in Hamburg sitzt.
Das ist das Interessante, weil ich habe Sebastian Cannavas, der hat den größten deutschen Reiseblog, glaube ich, ne? Und der hat bei einer Google-Konferenz hier in Hamburg hat er gesprochen und das Digital hat auch sein Einkommen offengelegt. Ich glaube, er und seine Freunde machen im Monat 15.000 oder so. Da waren alle so, was, wie denn? Und so. Und dann sagt er, ja, aber wir sitzen jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag am Strand und zählen Sandkörner. Das ist ja das, was wir denken. Sondern er hat gesagt, er arbeitet eigentlich in der Woche 70, 80, 90 Stunden.
Und gerade er ist auch ein Fall, vorher Businessmodell gehabt, hat quasi traditionell gearbeitet, hat sein Business gelernt, damit Kohle gemacht. Wenn so ein Typ dann einen Blog aufsetzt, dann kommen die alle wie die Ameisen, den Zucker riechen. So. Das heißt, wenn du jetzt einen Aussteiger hättest, der vorher super Business Manager bei Jung von Matt war und reist dann auf einmal um die Welt und macht einen Blog auf, dann hat der schon seine Reichweite, ohne dass er einmal so machen muss, weil alle den kennen.
Ach, ihn kannten alle? Ja.
Ziemlich gut, ja. Okay. Also diese Beispiele gibt es auch. Man muss immer ein bisschen dahinter gucken. Aber was ich zum Beispiel erzählen kann oder jemandem raten kann, der jetzt digital nochmal unterwegs ist, alle posten immer Bilder davon, wie sie mit dem Laptop am Strand sitzen und arbeiten. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. A, es ist zu heiß. B, kannst du nicht sehen auf deinem Laptop, weil die Sonne blöd scheint. Ja, du kannst dich nicht konzentrieren, weil ständig irgendwelche Kinder rumlaufen. Also digitales Nomadentum ist nicht nur Glamour und es ist auch nicht nur Sand, es ist Business.
Also ich hätte jetzt drauf getippt, dass jetzt kommt Sand in der Tastatur, ist auch nervig, aber okay, das ist jetzt
Wenn ich auch mit meinen Hatschfingern da drauf haue,
auf ein Delfin auf dem Laptop,
auch Sonnencreme und ein Sand auf der Tastatur ist bestimmt richtig.
Nee, aber was kannst du empfehlen? Dass die wirklich sich so eine Art Bürozeit bauen.
Ja, das und dass man sich auch überlegt, will man das machen? Also ich meine, jeder, der Freelancer ist, der hat schon genau die Vor- und Nachteile erlebt. Die teilweise Unsicherheit, wann kommen die nächsten Kunden, wie sieht es finanziell aus? Es kann mal Phasen geben, die extrem mau sind und dann kommt auf einmal ganz viel. Du musst genauso als digital normale beherrschen, wie funktioniert Selbstmarketing? Hattet ihr auch schon im Podcast zu, habe ich gehört. Wie stelle ich mich selber dar? Wie werbe ich für mich? Zum Beispiel, ich selber muss mich da total reinnehmen und sagen, scheiße, meine Website ist immer noch nicht online, jetzt hoffentlich Montag. Ich brauchte sie bis jetzt zum Glück.
Eigentlich sollte sie heute online gehen.
Ja, muss ich schon wieder verschieben, ich bin jetzt hier.
Ja, aber wenn ihr den Podcast hört, dann ist sie online. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ich nehme ja ein bisschen im Voraus auf. Wenn nicht, dann...
Tue das? Nein, das ist mal live.
Das ist live. Jetzt ist Montag und...
Wir sind mitten in der Nacht, es ist immer live.
Ja, es ist immer live.
Ich höre spätestens dann während der EM auf, ob ihr live seid oder nicht.
Ja. So, Deutschland ist heute Europameister geworden.
Und das ist tatsächlich, ich sehe so viel Fußball, insofern können wir ja gerne Podcast.
Okay. Nein, also das Leben ist nicht so rosig, ne, sondern es ist aber vergleichbar mit einem Freelancer.
Auf jeden Fall, es ist nichts anderes eigentlich als Freelancing, nur dass du halt unterwegs bist und weil ihr auch so, wie ich das richtig verstanden habe, guckt so, wie sieht die neue Zukunft aus und so. Ich glaube, das ist kein Inseldenken mehr, dass es diese Szene oder diese Community gibt, sondern man sieht es ja schon, wenn man arbeitet, welche Firma macht denn noch dieses typisch traditionelle 9-to-5 eigentlich oder meinetwegen 8-to-5, wenn du noch eine Mittagspause. Ja, aber das sind doch gewisse Branchen, die sehr unflexibel sind. Also ich habe es in der Medienbranche erlebt, dass es erst alles Festangestellte waren, dann hieß es auf einmal immer mehr Freelancer oder Pauschalisten. Dann hieß es irgendwann, wir müssen die ganzen Freelancer alle wieder rausschmeißen, weil die kosten uns dann irgendwann am Ende doch zu viel Geld, weil du auch dein Tagessatz
kommst. Scheinselbstständigkeit kommt dann
auch. Das auch noch. Genau. Und es gibt ständig diese Wellen, wo ich immer denke, jeder, der sich so wie ich vor 3, 4, 5 Jahren überlegt hat, so ich setze nicht mehr auf einen sicheren Arbeitsplatz, ich gehe lieber los und mache mein eigenes Ding, der hat gute Chancen, aber du musst halt ein Typ dafür sein. Meine Schwester hat traditionell in einer Bank gearbeitet als Finanzberaterin, die wäre nie auf die Idee gekommen, zu reisen und das von da zu machen. Ja. Jemand anders würde wahrscheinlich sagen, geil, genau das
Podcast. Würde das gehen? Also könnte sie auch...
Klar.
Das ist geil. Du brauchst eine gewisse Sicherheitsverschlüsselung auf deinem Rechner.
Ja, okay.
Die international vielleicht nicht ganz so einfach zu gewährleisten ist. Also wenn du da irgendwie bei den großen Big Four guckst, die haben alle so einen lustigen Schlüssel-Key, wo die dann extra eine Nummer kriegen, über die sich einwählen, damit sie über eine VPN-Client in das Netz... Genau.
Genau, das wollte ich auch sagen.
Und wenn du in China bist, ist das wahrscheinlich...
In China könnte sein, dass die sagen, ah, ist ein bisschen uncool, wenn du das von hier aus machst. Es sei denn, du hängst direkt am Netz.
Für digitale Nomaden war schon wieder voll geil, wenn du von China aus arbeitest, weil das steuerlich für dich ziemlich gut sein kann.
Ach, wie ist denn das mit den Steuern? Versteuerst du dann immer das...
Du weißt, dass es aufgenommen wird. Ja, aber erzähl ruhig weiter.
Es gibt Sebastian von... Liebe Grüße vom Wireless Life Guide zum Beispiel. Der wohnt hauptsächlich in Shanghai, weil er irgendwann gesagt hat, so okay, ich habe mein Nomadentum, aber für mich ist es steuerrechtlich gut. Der ist aber den ganz rechtlich sicheren, sauberen Weg gegangen, hat sich einfach aus Deutschland abgemeldet. Also okay. Die Leute gibt es, die haben keinen festen Wohnsitz, ja, mehr, die reisen wirklich nur noch.
Local Independent Workers.
Genau.
So heißt es, ne?
Ja.
Genau. Und dann, die haben dann auch ein Visum, ein Arbeitsvisum dann. Also der lebt jetzt in China.
Genau, der ist ganz normal angemeldet. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, Sebastian, aber ja, ist dort angemeldet, zahlt seine Steuern dann entsprechend auch in China. Oder bei mir zum Beispiel, ich bin ganz normal in Deutschland gemeldet. Ob ich nun von Brasilien aus arbeite oder nicht, ich zahle ganz normal brav meine Steuern in Deutschland.
Weil aber du kannst auch noch eine den Wohnung Flug haben. Als Reisekosten theoretisch absetzen?
Nee, kann ich nicht. Wenn ich zu einer Konferenz fliege und sage, ich bin der Speaker, dann ja. Aber wenn ich einfach nur irgendwo hinfliege, um von da zu arbeiten, ist das nicht beruflich bedingt.
Das kann ich. Schade, das hatte ich... Da hätte ich mir jetzt ein Jahr gewünscht, hätte ich gesagt, ja, ich brauche so eine Kreativphase in Lissabon.
Klar.
Aber so ein Camp zum Beispiel würde auch nicht gehen. Also so ein
Dorf-Dennis-Camp in Lissabon. Als Weiterbildung auch nehmen. Ja, genau. Ich bringe mich auch immer ein und sage, ich verknüpfe es dann damit, dass ich auch eine Bestätigung kriege, wo drin steht, ja, Anja hat bei uns auch einen Workshop gegeben und dann kann ich es teilweise anrechnen. Klar. Oder Konferenz in Bangkok, Flug dahin würde ich nicht absetzen können, weil ich eh schon in Bangkok war. Mhm. Aber das Konferenzticket, klar, zählt für mich dann als Arbeit.
Abschließende Frage für den ersten Teil.
Ja.
Glaubst du an die Rente? Die staatliche?
Oh, das wird jetzt heikel. Ich glaube, dass sie für viele Leute funktioniert, aber ich selber verlasse mich nicht darauf, weil ich nicht mal weiß, was ich übermorgen mache. Woher will ich dann wissen, was dieser Staat in 40 Jahren für mich tun kann?
Wirklich letzte Frage. Zahlst du in die gesetzliche Rentenkasse ein aktuell?
Ja.
Da ist ein Widerspruch. Da sind wir wieder am Anfang mit der Schizophrenie.
Muss ich auch ein bisschen.
Ja. Nein, ich zahle ein, weil ich weiß, dass es eine gute Vorsorge ist und auch einfach aus dem Grund, dass ich mich noch nicht mit Alternativen so gut beschäftigt habe bis jetzt, aber der Part kommt irgendwann.
Okay.
Und das ist in Rio de Janeiro.
Ja, das ist, haben wir auch schon gehört. Markus Meurer will ein Grundstück in Rio, in Brasilien kaufen.
Dann soll er sich mal mit Feli unterhalten, weil Feli hätte, glaube ich, lieber eine Ranch in Kalifornien, wo wir Tiere sozusagen aufpäppeln, wenn es denen schlecht geht und nebenbei arbeiten.
Da kommen wir zum Philanthropie.
So, okay. Wir schauen im nächsten Podcast in die Zukunft. Da gehen wir auch auf Social Media. Was passiert da? Und danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.